Servus, Walter Feitinger.
Grüß Gott, Herr Johr.
Das erste Konzert der Rolling Stones war im Juli 1962. Und wann gaben Sie Ihr erstes?
Ja, das müsste dann der April 62 gewesen sein.
Vor den Stones?
Ja, genau.
Da lacht er.
Zu Gast bei Norbert Joa auf Bayern 2. Walter Feitinger, so lang dabei wie die Stones.
Und jetzt wissen wir sogar ein bisschen länger dabei. Wie alt waren Sie da? April 62?
Muss ich rechnen. 13 Jahre.
Boah, früher Start. Checker war immerhin knapp 19. Und wie alt ist Ihre Stratocaster, frage ich als Gitarrist.
Die Stratocaster ist ein Modell 1958.
Boah, schon wertvoll.
Aber die bekam ich ja erst so mit 24, 25 Jahren, also etwas später.
Und die ist daheim im Safe?
Die ist im Safe.
Ohne Witz, wir reden über fünfstellige Beträge.
Nee, die ist nicht daheim im Safe, die wird immer noch gespielt jetzt. Aber sie ist natürlich schon etwas verkratzt, natürlich zerkratzt. Und hat aber immer noch einen sehr, sehr tollen Klang, weil sie ja erstens noch in den USA produziert wurde und damals anscheinend die Hölzer noch etwas besser waren.
Und die Gitarristen waren damals anscheinend auch noch ein bisschen besser, weil mein Gegenüber ist auch nur leicht natürlich zerkratzt. Und jetzt werden sich die Oldie-Freunde gleich in Schwelgerei ergehen. Nennen Sie mal Ihr Kracher-Titel. Sie haben ja gecovert die letzten 60 Jahre. Was sind so Top-10-Titel von den Hurricanes auf der Bühne?
Ja, wir spielen eigentlich viele Stücke von den Beatles, Tom Petty oder von den Rolling Stones, auch von Eric Clapton, den Eagles, zum Beispiel Hotel California.
Gar nicht so ohne als Gitarrist.
Das fordert uns immer sehr und wird auch bei jeder Probe einmal durchgespielt. Speziell Hotel California.
Seit Jahrzehnten.
Ja.
Das tröstet manche Kellerbands, die sich ja auch an den Liedern verbeißen seit Jahrzehnten. Bei Ihnen sind es nur Cover oder haben Sie ein paar eigene drunter geschummelt?
Nein, wir sind eine reine Coverband. Aber wir versuchen halt immer, das Beste daraus zu machen und möglichst in der gleichen Tonart die Songs zu spielen. Und das hört man dann schon irgendwie, finde ich.
Ich glaube, wir hören gleich mal rein in Ihren typischen Sound mit diesen alten Instrumenten. Und wir reden im Grunde auch über die Urzeit des Rock, als er noch nicht so verzerrt war. Es ist relativ sauber, was wir gleich hören. Welches Stück haben Sie mitgebracht?
Ja, das ist eine alte CD. Da hat ein Bandkollege, unser Herr Franz Dunst, der auch 40 Jahre Bassgitarre gespielt hat mit uns und auch ein Tonstudio hat, da hat man so Aufnahmen gemacht, so die alten speziellen Gitarrensolos. Und wir hören das Stück Delicado.
Walter Feitinger zaubert jetzt. Und nicht verzerrt.
Nicht verzerrt.
Wow, das ist kein gutwilliger Hobbygitarrist, das ist semi-professionell.
Ja, freut mich, wenn Sie das sagen, Herr Johr, freut mich.
Das ist ja blitzsauber gespielt, ja. Mit Gefühl. Das ist, glaube ich, viel schwieriger als irgendein schräges, hingesägtes, verzerrtes Solo, oder?
Ja, weil wenn einmal ein Ton daneben geht, das hört man natürlich ganz, ganz deutlich bei so einem Stück. Währenddessen in der heutigen Zeit die Einwürfe von den Gitarristen mit dem starken Verzerrer fällt es nicht so sehr auf, wenn man mal ein bisschen was anderes spielt.
Und das ist dieser 58er Stratocaster?
Das ist die 58er Stratocaster, genau.
Ganz warmen, schönen Sound. Ja, ja, das beamt einen im Grunde ja noch vor die Beatles und die Stones. Heißt denn das Ihr Publikum? Unten ist auch 70 plus?
Nein, zu uns kommen auch schon auch meine Enkelkinder. Also wir haben ein Publikum zwischen 20 und 80. Ziemlich gemischt.
Die haben alle einen Sinn für diese 100 Lieder aus 60 Jahren Pop.
Ja, die Älteren, man merkt schon, die ältere Generation spricht halt besser auf die älteren Songs auch an und die jüngere Generation halt auf die, naja.
Was ist denn so ein ganz modernes von Ihnen?
Ja, von den Toten Hosen spielen wir natürlich auch zwei oder drei Stücke, so wie Altes Fieber oder Tage wie diesen. Ja.
Ah.
So, das ist von unserer neueren Zeit oder von Tom Petty auch oder so.
Ja, wir reden halt über die ganz großen Zeiträume heute. Genau. Wer kam damals auf den Namen Hurricanes?
Ich glaube, das war mein älterer Bruder, der Werner. Der hat ja Bassgitarre gespielt.
Weil die gibt es ja in zig Varianten. Ich habe im Netz geschaut und dann gab es Johnny and the Hurricanes, ewig her.
Genau.
Dann gibt es jetzt noch neuerdings eine schottische Gruppe. Kölner gibt es, aus der Eifel eine Band.
Ja, ja.
Kennen Sie alle untereinander sich, die Hurricanes?
Nein, eigentlich sehr schade, weil es gibt nämlich immer ein Hurricanes-Treffen. Und da sind alle Bands, die den Namen Hurricanes haben, irgendwie vereint. Gibt es, glaube ich, einmal im Jahr. Ich weiß aber nicht. Ja. Wie wir damals draufkommen, das weiß ich jetzt auch nicht mehr. Das hat mein Bruder gemacht damals. Und nach Johnny and the Hurricanes haben wir uns halt Hurricanes genannt.
Ja, mit einer ziemlichen Tradition. Die Tochter Katharina singt bei Ihnen. Was ist die für ein Jahrgang?
Katharina ist ein Jahrgang 95.
Aber das ist doch überhaupt nicht ihre Musik.
Ja, aber sie singt die Sachen gerne. Sie singt zum Beispiel von Nancy Sinatra, Boots Are Made for Walking.
These Boots Are Made for Walking.
Genau, oder mit unserem Sänger, mit dem Herbert Ringsgwandl zusammen.
Nicht verwandt.
Proud Mary. Und zu Hause spielt sie Harfe.
Das ist
eigentlich die schönere Musik, wenn ich das so sagen darf. Nein, das ist
ganz, ganz schöne Bandbreite.
Ja.
Ja, mir gegenüber sitzt ein ziemliches Talent. Der Musiklehrer hat einst gesagt, da ist richtig Talent bei Ihnen da. Haben Sie je überlegt, den Schritt Richtung Profi zu machen?
Ja, eigentlich schon damals, aber wir waren ja in der Berufsausbildung. Und mein Herr Papa hat ja gesagt, der Vater hat gesagt, nein, du lernst erst einmal einen Beruf und lernst den Beruf und machst das fertig und dann schauen wir mal weiter. Und ja, damals waren wir 16 oder 17 Jahre und mein Musiklehrer in Dranstein hat damals gesagt, Walter, du könntest einfach anfragen, ins Mozarteum nach Salzburg zu gehen.
Mhm.
Aber ich wollte natürlich keine Orchestermusik machen. Ich wollte immer Melodie spielen.
Und das haben Sie ein Leben lang ja lustvoll machen können. Vielleicht ist es sogar ganz gut, wenn man nicht einen Beruf draus macht. Jetzt hören wir ein Stück, das Sie auch sehr inspiriert hat, Apache. Was verbinden Sie damit?
In meiner Anfangszeit war das, ich glaube, die Shadows haben das gemacht, 1961 oder 60. Und das Stück war wochenlang Nummer 1. Und das Stück hat mich halt immer interessiert.
Das haben Sie auch drauf?
Ja, das spielen wir heute noch. Da gibt es auch viele Fans, die sagen, Walter, komm, wir spielen mal wieder Apache, das ist so schön.
Aber hier ist es original. Es wäre natürlich kaum zu unterscheiden, wenn Sie es
also
in die Finger kriegen. Ja. Apache von den Shadows.
Bayern 2. Norbert Joa im Gespräch mit Walter Feitinger zwischen Souvenirs und Stromgitarre.
Das lösen wir gleich auf, aber wir fangen mal am Anfang an, würde ich sagen. Geboren im Dezember 1948 in Inzell. Von da aus kann man ja nach Salzburg radeln, also äußerste Ecke Bayerns. Sie haben nächste Woche Geburtstag. Ja, so mittel, oder? Als Kind, 8 Tage vor Heiligabend immer.
Ja, genau. Aber wir sind ja auch in sehr bescheidenen Verhältnissen aufgewachsen mit 6 Geschwistern. Mhm. Da gab es keine großen Geschenke, auch zu Weihnachten nicht. Irgendwann kam dann mal eine Gitarre.
Das war natürlich ein Riesending. Wenn Sie sagen, 8-Personen-Haushalt war keine große Sache in Inzell um 1950.
Die ganze Familie ist ja von München nach Inzell gezogen, nach dem Krieg. Und ich bin aber schon in Inzell geboren, sogar zu Hause im Wohnzimmer.
Eine Hausgeburt. Wie ist das mit 5 Geschwistern?
Oh, war wunderbar. Wir haben eine schöne Kindheit gehabt. Wir haben ja alles machen dürfen. Wurden ja nicht so behütet wie die in der heutigen Zeit, die Kinder. Wir haben Fußball spielen dürfen, wir haben Schlittschuh fahren dürfen, wir haben Skifahren können, wir haben zu Hause Musik gemacht natürlich, weil mein ältester Bruder, der war zwar damals nicht mehr im Haus, der hat toll Akkordeon spielen können, der Otto, mittlerweile schon verstorben seit 5 Jahren.
Wie viele Brüder und Schwestern waren es denn?
Wir waren 5 Brüder und 2 Schwestern.
Jetzt sind wir bei 7.
Ja, ja, ein Bruder ist relativ früh verstorben von uns, den habe ich gar nicht mehr gekannt. Und mein Bruder Otto hat schöne Akkordeon gespielt und da kam dann schon langsam das Interesse für die Musik.
Und der Vater hatte einen Souvenirkiosk am Gletschergarten.
Ja, genau.
Was gibt es denn da zu sehen? Gletscher glaube ich nicht, oder?
Gletschergarten, ja, das ist das berühmte Naturdenkmal zwischen Inzell und Bad Reichenhall oder zwischen Inzell und Weißbach. Damals, wie der Gletscher rausmarschiert ist von den Alpen.
Damals ist wurde gut, Fels, vor 18.000 Jahren.
Ja, wurde der Fels abgeschliffen und freigelegt jetzt. Und damals hat der Vater einen Souvenirkies gehabt. Ja. So was, hat es angefangen.
Was für ein Souvenir kann man sich denn da mitnehmen vom Gletschergarten?
Es wurde alles verkauft. Zum Beispiel Obst oder Andenken von der bayerischen Gegend einfach. Mal einen schönen Holzteller oder irgendwie geschnitzte Gemse oder
irgendwas mit Weiß-Blau.
Irgendwas halt, genau.
Und abgerundete Steine vielleicht auch
genau,
noch.
Genau.
Wie lief es denn bei Ihnen in der Schule?
Alles normal. Ganz normale Ausbildung. Den ganz normalen Hauptschulabschluss. Und dann ist weitergegangen mit einer Lehre. Also damals war dann mit so 14 Jahren die große Frage, was machen wir denn?
Also das war klar, nach 9 Jahren ja. Volksschule hieß ja. Es damals noch, ist Schluss.
Beruf, die Brüder haben ja auch alle schon eine Lehre hinter sich oder haben sie teilweise selbstständig gemacht. Maschinenbau und Werkzeugmacher habe ich dann gelernt. Mhm. Und dann kam ja die Bundeswehrzeit, so ging es dahin.
Ja, jetzt springen wir aber nochmal zurück, ja. Weil wie Sie 5,5 waren, kam Rock Around the Clock.
Von Bill Haley. Markt.
Bill Haley. Von Bill Haley,
genau.
Hat der Inzell erreicht?
Es war schwierig. Inzell ist ja ein sehr schönes Dorf, aber halt damals noch ziemlich bayerisch angehaucht. Und wie wir unsere Gitarren damals ausgepackt haben, wir haben immer im Schulhaus geprobt, war das schon ein bisschen kritisch bei manchen Leuten.
Und weiß nicht, ob es einen Plattenladen gab in Inzell?
Nein, bestimmt nicht.
Aber der Papa, das fand ich auch großzügig und vorausschauend, der hat Ihnen einen Gitarrenunterricht spendiert in Traunstein.
Der Papa hat einen Gitarrenunterricht, ja. Er hat ja gemerkt, dass der Walter, sein Sohn, großes Interesse hat, weil bei mir hat es ja nichts anderes gegeben, als wie Schule nach Hause, Hausaufgaben gemacht und dann sofort Gitarre in die Hand. Und da hat er halt dann schon gesagt, ja gut, ich spendiere dir die Musikstunden in Traunstein beim Hauswirt. Damals gab es in Inzell noch keine Musikschule. Jetzt gibt es ja überall die Musikschulen. Die Stunde hat damals, glaube ich, kostet 7 oder 8 Mark. Es war Unmenge Geld.
Und der Papa hat es nicht dicke gehabt?
Nein, auch nicht so. Und Busfahrt hat auch 90 Pfennig gekostet. Nach Traunstein im Omnibus, Gitarre eingepackt. Und da bin ich 2 Jahre nach Traunstein gefahren. War ein guter Musiklehrer.
Warum wurde es eigentlich dieses Instrument?
Ja, das ist die große Frage. Mir hat das immer schon gefallen. Ich habe ja auch früher, ganz früh als Kind, aber schon die Freddie Quinn-Lieder hat man halt gehört, so im Radio damals. Aber es hat mich halt einfach interessiert.
Ich meine, wenn man überlegt, was es jetzt an Möglichkeiten gibt, also ich bin bei Ultimate Guitar, das kennen Sie wahrscheinlich auch, das ist eine Plattform Für einen Jahresbeitrag kriegt man tausende Songs aufgeschlüsselt. Ja. Studiomusiker beugen sich darüber. Du kriegst es in Noten oder Tabulaturen. Genau. Du kriegst die einzelnen Instrumente, Solo-Gitarre, Rhythmus-Gitarre.
Genau.
Wie haben Sie es gemacht?
Ich habe es so gemacht, bevor ich nach Dranstein zur Musikschule gekommen bin, war ich bei einem Musiklehrer in Inzell, aber mehr Zupfgitarre und so normale Begleitgitarre.
Mit Noten?
Mit Noten. Immer von Haus aus mit Noten. Und das, muss ich ehrlich sagen, kommt mir jetzt noch zugute.
Und für die aktuellen und damaligen Pop-Songs haben Sie den Plattenspieler bemüht?
Da haben wir einen Plattenspieler, das kann ich manchmal gar nicht erzählen. Manchmal gibt es Stücke, da hört man das halt nicht raus. Und dann lässt man wieder das Tonband ein bisschen langsamer laufen. Dann ist natürlich wieder der Ton verschoben. Statt meinetwegen G-Dur ist halt dann Fis-Dur oder F-Dur, wenn man es langsamer laufen lässt, geht
also der Ton hundertmal vor, zurück, vor, zurück.
Hundertmal und wieder und alles ausprobiert. Aber das hat mich halt damals schon so interessiert. Wie spielt er das? In der heutigen Zeit wird alles serviert, die einzelnen Tabs. Aber ich spiele nicht nach Tabs, kann ich auch gar nicht. Mag ich auch gar nicht.
Aber Sie haben ein Riesenohr entwickelt natürlich für Harmonien, Melodien, wenn
ja,
Sie das 100-mal vor zurückgehört haben. Dann haben Sie die Gitarre mit zur Bundeswehr genommen, eine Weile gearbeitet als Werkzeugmacher und irgendwann mit Mitte 20 den Souvenirhandel vom Papa übernommen. Aber war das Ihr Herzensding?
Ja, habe ich immer schon Interesse gehabt am Kaufmännischen. Schon als jüngerer Mensch habe ich auch beim Papa auch mitverkauft und so. Das hat mich halt interessiert. Und habe dann auch so einen kaufmännischen Crashkurs gemacht. Bin beim Papa dann eingestiegen und habe am Papa sein Geschäft dann übernommen. Der Papa hat aber mitgearbeitet, so wie es ich jetzt auch gemacht habe mit meinem Sohn.
Der ist und, jetzt auch im Souvenirhandel.
Ja, genau.
Also, aber die Gitarre war immer in Betrieb und am Wochenende wurde aufgetreten. Und Sie waren ja noch jung. Da passt ziemlich gut der nächste Song dazu von den Stones von 1964. Time is on my side. Der Mick Jagger ist noch ein bisschen älter als Sie. Aber der hat sich auch ganz schön gehalten, ne?
Ja, ich wünschte, ich wäre so fit wie der. Also ausschauen möchte ich nicht so wie er, aber körperlich ist er schon total fit.
Er hat tatsächlich ein paar Falten mehr als mein Gast heute. Walter Faitinger ist da in Bayern 2, 1:1, der Talk. Und er ist quasi Urgestein von einer der ältesten bayerischen Rockbands, The Hurricanes, April 62, erstmals aufgetreten in der Schule. Da waren sie noch 13, der Bruder 17. Was war denn der Auslöser? Wir machen eine Band.
Ja, ich habe damals schon immer gern die Shadows und die Spotniks und so, die Instrumentalgruppen. Und die waren ja so besetzt mit zwei Gitarren, Bassgitarre und Schlagzeug. Und dann haben wir uns halt so zusammengefunden. Haben wir einen zweiten Gitarristen noch, einen Rhythmusgitarristen in Inzell gefunden. Und einen Schlagzeuger und dann haben wir einfach so angefangen.
Und so ein bisschen geträumt, wir sind die Spotniks aus Inzell.
Das wäre schön gewesen, ja.
Hatten allerdings eine andere Ausrüstung.
Der erste Verstärker war, ich glaube, ein 25-Watt-Radio vom Vater oder von zu Hause. Den haben wir natürlich dann gleich aufgearbeitet. Ist ja ganz logisch. Wir wollten halt einmal probieren, wie das klingt, wenn man die Gitarren dann
verstärkt.
Verstärkt, genau.
Und zu den Füßen saßen aber schon die ersten Schülerinnen, die das auch gut fanden.
Ja, kann man schon sagen.
Ich habe nur mal reingeschaut in die Charts von 1962. Das ist ja dominiert von Freddie Quinn, Rex Gildo, Nana Muscuri. Wie reagierten eigentlich damals die Inzeller auf ihre Musik?
Ja, die waren schon ein bisschen verwundert. Manche Stromgitarren in Inzell, sowas gibt es überhaupt nicht. Ist ja auch in der Presse damals gestanden. Aber wir waren ja keine Rocker in dem Sinn, sondern wir haben ja normale, halt moderne Musik gemacht. Und in Inzell war das halt so der Brauch. Ja gut, bayerische Musik, Brauchtum und so, war, ist ja auch okay. Habe ich ja im Übrigen auch gemacht mit dem Inzeller Quintett. Habe ich ab und zu mitgespielt.
Auch Volksmusik, klassischer auch, noch.
So Obergräner Musik, auch bayerische Musik.
Ja, da muss man auch was können. Ja. Wo ich neidvoll drauf geschaut habe in der Vorbereitung, weil mittlerweile gibt es ja kaum noch Kneipen, wo Livebands auftreten können. Sie hatten vor 60 Jahren freie Wahl im Raum Traunstein, also zig Tanzlokale.
Ja, tolle Tanzlokale gegeben damals. Da durfte man ohne Krawatte gar nicht rein, so ungefähr.
Okay.
Und wenn es geheißen hat, da spielt eine Band und ist Tanz, da war um 20 Uhr der Raum voll. Da haben wir halt begonnen zu spielen. Das erste Stück hat immer der Musiker, das war damals so der Brauch, dass das erste Stück immer nur für die Musik da war. Und erst beim zweiten Lied hat man tanzen dürfen. So war das damals auch.
Aha. Das ist ein seltsames Ritual. Ja, und Sie konnten jede Woche auftreten?
Ja, also da war ich aber dann schon 16 Jahre. Wir haben teilweise Freitag und Samstag oder manchmal Freitag, Samstag, Sonntag gespielt. Und das war halt damals so.
Da kommen Sie locker auf 100 Auftritte im Jahr?
Ja, mindestens. Also insgesamt waren es bis heute so 2000 Auftritte ungefähr.
Boah. Ja. Und irgendwo saßen auch Groupies?
Ja, Mädels waren ja immer da. Also war ganz lustig.
Keine weiteren Fragen. Und anders als heute, wenn man das vor 60 Jahren drauf hatte, eine gute Band zu sein, gab es schon den Traum vom Durchbruch, dass das mal ganz groß wird?
Ja, der Traum war schon da, aber wir haben ja die Möglichkeiten nicht gehabt. Wir waren ja alle beruflich eingebunden, aber Angebote wären schon da gewesen, ja. Und damals aufzutreten im Talentschuppen Berlin, glaube ich, war das, gell? Mhm. Da wären wir mal eingeladen gewesen.
Okay, andererseits als Coverband kommt man auch nicht so weit.
Nein, muss man schon selber was komponieren, genau.
Also Sie haben das lustvoll und häufig gemacht am Wochenende nebenher bis um 1970 rum. Dann war wohl bei allen Familiengründung auf dem Plan, war 10 Jahre Pause und dann ging es wieder weiter.
Ja, direkte Pause haben wir eigentlich nicht gemacht, aber halt ein bisschen kürzer getreten.
Aber Sie haben die ganzen Jahrzehnte es am Laufen gehalten und zum Teil, habe ich gesehen, gab es ja auch Tourneen, Auftritte, also Südbayern ist eh klar, Österreich, Italien, wegen Geld auch, weil es ein tolles Zubrot ist oder wegen der Gaudi?
Beides. Also wir haben ja immer einfach gern Musik gemacht und wenn es dann eine gute Gage gegeben hat, dann haben wir nicht Nein gesagt, ist ja logisch. Und auftreten und spielen ist ja genau das Gleiche, als wie wenn ein anderer mit seinem Mädchen irgendwo hingeht. Wir haben auch unseren Spaß gehabt und haben nebenbei noch Geld verdient. Und der dritte Faktor, wir haben ja eigentlich kein Geld gebraucht damals.
Übernachtung ist geregelt, das Essen ist geregelt.
Ja.
Genau. Und dann kann man vielleicht sogar noch von den Großen was lernen. Sie hatten ein, zweimal die Möglichkeit, beim High Rock Festival als Vorgruppe dabei zu sein. Das ist dann schon was anderes, oder? Ein paar tausend Leute stehen vor
einem. Das war sehr schön. Das war in der Inzeller Eisarena. Damals wurde ja die Inzeller Eishalle, die, im Übrigen die modernste Eishalle der Welt, wurde damals gebaut, 2013. Aber vorher waren wir auch schon mal, im Übrigen auch bei Ihnen einmal im Bayerischen Rundfunk, 1900.
Neulich. Sie haben es im Rübergehen gesagt, da stand das Hochhaus noch nicht.
Ja, ja.
Das muss vor 1970 gewesen sein.
Ja, war das, genau. Aha.
Heute geht es um die großen Zeiträume. Mhm. Und Sie werden sich wahrscheinlich auch gedacht haben beim Einblick bei den ganz großen Bands, das ist gar kein Zuckerschlecken, oder? Oben bleiben, die Tourneen, immer was Neues abliefern und irgendwann geht es dann von der ganz großen Halle in die kleine Halle. Auch nicht schön manchmal. Ja,
nein, ich glaube, ständig die Reiserei und aus- und einpacken und weiter und so fort. Das war nicht unser Ziel.
Ja, ich habe vor Jahren mal gesehen, eine Notiz, Frankenwein-Präsentation in der Sonnenstraße hier in München. Und am Nachmittag gibt es ein paar Stücke, es spielt Uriah Heep. Die waren mal riesig. Und dann haben die da unplugged. Klar haben sie Geld dafür gekriegt. Haben die da She came to me one morning. Und dann spielen die da. Und die haben Fußballstadion bespielt. Sie hatten allerdings auch mal was Kurioses. Sie haben einen Auftritt gehabt am Rande der Weltmeisterschaft im Knödel und Chips essen.
Das war hier in München, genau. Das war in Ihrem Gebäude. Das war
1960.
Egal. Das wurde sogar, ich glaube, sogar im Fernsehen übertragen. Weil wir waren damals ganz scharf drauf, wenn wir da mal im Fernsehen ganz kurz, wurde nur ganz kurz eingeblendet, unsere Band. Weltmeisterschaft im Knödel und Chips essen.
Wer am meisten reinstopft in einer bestimmten Zeit?
Sowas habe ich noch nie gesehen. Aber wir haben da ein Angebot gekriegt, ob wir da kurz Einspielung machen. Und zwar deswegen, weil ein Teilnehmer, der kannte uns. Und der hat gesagt, hättet ihr da Interesse, der hat gute Beziehungen gehabt, da wahrscheinlich zum Bayerischen Rundfunk auch, hättet ihr da Interesse, mal kurz aufzutreten? Dann haben wir gesagt, natürlich machen wir das, das ist ganz klar. Wenn man da eingeladen wird vom Bayerischen Rundfunk, das ist ja doch ein bisschen was Besonderes als junger Mensch oder als Musiker.
Schon.
Gell? Schon. Und dann haben wir gesagt, machen wir.
Und dann gab es Knödel für alle.
Nein, also wir haben keine Knödel gegessen. Wenn man das sieht, da vergeht einem der Appetit.
Was ich toll finde, dass oft der Erlös von Ihren Konzerten in soziale Zwecke reinfließt. Sie behalten es oft gar nicht für sich, die Kohle.
Na, steht ja auch in der Presse drin. Wir haben zum Beispiel für die Überschwemmungsopfer gespielt. Wir haben für den Kindergarten gespielt. Wir spielen heute noch für die Bergwachtinsel Open Air. Dann haben wir für Nepal Erdbebenopfer. Damals haben wir, glaube ich, 7.000 oder 8.000 Euro zusammengebracht, da in Insel, im Festsaal. Ich muss sagen, ich mache das sehr gerne. Das ist ein Geschenk Gottes, sage ich, weil wenn man so lange Musik machen darf, kann man auch mal was zurückgeben, eine Kleinigkeit.
Ja, wie schön. Ja. Dann bleibt mir jetzt nur noch die Frage, die klassische Frage, eben auch gerade an Sie. Beatles oder Stones?
Beatles natürlich. Ja, Stones. Oh, na. Beatles, ja, ja.
Gespräch auf Bayern 2. Norbert Joa trifft Walter Faitinger in der Luft und auf dem Eis daheim.
Was gibt's da zu lachen?
In der Luft zu Hause, ja, schön wär's.
Ja, wir kommen noch in die Luft, aber ja, wir bleiben erstmal drunten auf dem Eis.
Wenn ich wieder das Licht der Erde erblicke, dann möchte ich ein Steinadler werden, habe ich gesagt.
Ihr Wort in Gottes Ohr, vielleicht kommt's so. Wobei Wiedergeburt ist bei den Christen nicht das große Ding. Eishockey im Grunde auch nicht, aber für Sie war es das große Ding. Warum wurde es denn der Sport?
Ja gut, in Insel haben wir ein schönes Eisstadion gehabt. Da hat man mit 12, 13 Jahren auch ist man Schlittschuh gefahren und hat damals noch einen Stock teilweise selber gemacht. Und Eishockey war halt immer schon interessant. Damals so die amerikanische Nationalmannschaft kam mal nach Insel, das muss man sich mal vorstellen, zu einem Vorbereitungsspiel. Und das war für uns Jugendliche natürlich, waren das Vorbilder und der Sport war halt immer schon. Eishockey ist für mich der schönste Sport.
Ist
von der Kameradschaft, Entschuldigung, von der Kameradschaft, vom Zusammenhalt. Einfach ist ein toller Sport.
Aber auch vom Zusammenprall. Es ist sehr rustikal.
Ja, muss ich sagen, ist nicht so schlimm, wie es aussieht manchmal.
Ich schaue mich Ihre Zähne gerade an.
Alle noch drin. Alle noch eigene Zähne.
Gelenke, Knochen, alles am Platz?
Alles noch, ja, ein paar Knochenbrüche schon. Nasenbein sind sie ja ein bisschen schräg, so 4-5 Mal gebrochen. Aber die Nase hat man ja damals nicht schützen können. Aber sonst von großen Verletzungen, toi, 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 verschont geblieben.
Mhm. Mhm. Und zwar in einer langen Zeit, wo Sie es gemacht haben, 1970 bis 1983.
Ja.
Im Alter von 21 bis 34. Aber es gab ja auch einen schönen großen Erfolg. Einmal deutscher Meister in der 4. Liga. Ich habe nur gestutzt, 4. Liga, und dann gibt es ein Spiel in Bremerhaven?
Damals muss ich erklären, es gab damals Regionalliga Süd und Regionalliga Nord. Wir sind Regionalliga Süd Meister geworden und die Bremerhavener Nord. Und dann gab es den gesamtdeutschen Regionalligameister.
Mhm.
Und die Bremerhavener haben damals ja eine tolle neue Eishalle gehabt, die besteht auch jetzt noch. Und die haben damals unserem Abteilungsleiter ein Angebot gemacht, ob wir unser Heimspiel, damals gab es Hin- und Rückspiel, ob wir unser Heimspiel auch bei ihnen in Bremerhaven austragen möchten. Weil die haben ja zweimal die Halle voll gehabt mit 4.000 Zuschauern oder sowas. Dann hat unser Abteilungsleiter gesagt, jawohl, machen wir.
Weil Inzell hatte da gerade mal 3.000 Einwohner.
Ja, 3.000 oder 4.000 Einwohner. Vor allen Dingen hätten wir vielleicht damals, ja gut, vielleicht aber 400 oder 500 Zuschauer gehabt bei so einem Spiel. Und wir haben ja keine Halle gehabt. Es war ja damals ein Freiluftstadion.
Aber dann sind Sie nicht wie die heutigen Profis hingechattet, sondern?
Wir sind mit dem Nachtzug hochgefahren. Natürlich nicht um 10 Uhr in den Schlafwagenabteil gegangen, sondern haben die Nacht ein bisschen so, ja, auch unsere süddeutsche Meisterschaft schon gefeiert und haben am ersten Tag das Spiel gemacht, ja, ganz knapp gewonnen, 5-4. Und dann haben die Bremerhavener natürlich gesagt, ja, wartet nur, am zweiten Tag werden wir es euch geben. Und wir waren aber am zweiten Tag ausgeschlafen. Und am zweiten Tag haben wir 10-1 gewonnen und somit die deutsche Meisterschaft mit nach Insel genommen.
In eisige Höhen haben
lustig.
Sie sich da begeben.
Schöne Zeit.
Ja, und dann steigen wir aber auch gleich mal in die Luft. Das ist ja das zweite Medium, das es Ihnen angetan hat nach dem Eis. Allerdings nicht selber drin sitzen, sondern Modellsegler. Ich hatte nur eine falsche Vorstellung vom Ausmaß. Das ist nicht so ein kleines Ding.
Nein, also mittlerweile hat mein Modellsegler 4,60 Meter Spannweite, einem Original nachgebaut und mit dementsprechender Technik. Und wir sind auch immer eine kleine Gruppe und da trifft man sich an einem Hang. Einmal im Jahr fahre ich eine Woche in die Schweiz nach Adelboden, Hahnenmoos. Das ist das Modellflugparadies in Europa. Und da gibt es natürlich nur den ganzen Tag Fliegen, Fliegen, Fliegen. Und abends fachsimpeln und.
Bei der Thermik kommt er ja gar nicht mehr runter.
Ja, man hat ja auch wie Original Landeklappen und Störklappen. Ja,
aber so. Der kann stundenlang da oben kreisen.
Wenn die Thermik stimmt schon, ja.
Mhm. Genau. Und Sie stehen unten und haben ein Auge für diesen kleinen Punkt? Oder haben Sie ein Fernglas?
Nein, muss man immer im Auge behalten. Immer im Auge behalten.
Man
muss immer so hoch gucken, weil wenn manchmal Gäste vorbeikommen oder Zuschauer, und da fragen manchmal die Leute, was machen denn die Männer da mit ihren Kästen am Bauch und gucken immer in die Luft. Und das ist immer ganz lustig, wir lachen dann immer.
Aber selbst wenn der Herr Feitinger die ganze Zeit unten am Boden steht mit seinem Kastel vorm Bauch, in Gedanken ist er frei und mit da oben?
Ja. Sehr entspannend, muss ich sagen. Sehr entspannend und immer in der frischen Luft, immer in einer schönen Gegend. Ist beruhigend.
Sie könnten ja den nächsten Sprung machen und wirklich einen Segelflugschein und selber fliegen.
Wie habe ich mal vorgehabt da. Und damals meine verstorbene Frau, also mit 40 Jahren ist meine Frau verstorben, hat damals schon mir einen Gutschein geschenkt für einen Segelflugschein, weil ich immer meinen Blick am Himmel gehabt habe und ich habe mich immer schon interessiert. Und bei uns in der Nähe hat es ja einen tollen Segelflugplatz gegeben, Unterwössen, ist ja bekannt. Aber dann ist das dazwischen gekommen, der Schicksalsschlag ist dazwischen gekommen und dann habe ich gesagt, nein, das Risiko kann ich nicht eingehen. Bin ich abgesprungen, mehr oder weniger.
Da lassen wir es mal an der Stelle gut sein dabei. Wir reden noch drüber, dass das Leben nicht ausschließlich gut zu Ihnen war. Nach einem Stück, wo wir uns gesagt haben, jetzt machen wir mal einen Punkt mit den Oldies, weil es geht ja weiter, weiter, immer weiter. Gibt ja junge Bands. Jetzt hören wir zum Beispiel die Shoutout Louds aus Stockholm, Schweden, Blue Eyes. Bayern 2, 1:1 der Talk. Heute mit einem gut gelaunten Altrocker. Walter Feitinger sitzt mir gegenüber. Aber er hat es gerade gestreift. Das Schicksal hat leider keinen Bogen um Sie gemacht. Ihre erste Frau, Sie haben gerade gesagt, sie wurde 40. Dann kann ich mir vermutlich die Krankheit dazu denken.
Genau, Krebs.
Und mit langer Ansage oder kam es wuchtig und schnell?
Na, eigentlich schnell gekommen. Meine Frau hat ja ganz gesund gelebt, nicht geraucht, nicht getrunken. Wir haben eigentlich ein schönes Häuschen gehabt oder haben wir noch das Haus. Und die Kinder waren ja damals auch schon 10 und 14, auch schon aus dem Gröbsten heraus. Ja, eigentlich ein ruhiges Leben und dann kommt es daher und binnen von einem Jahr war das passiert.
Da war auch nichts mehr zu machen mit Hightech-Medizin.
Nein, nichts mehr zu machen.
Was für eine Art Krebs war es denn?
Unbemerkter Primärtumor und dann aber Knochen und Wirbelsäule und war nicht.
Und Sie nicht waren schön. An der Seite dann?
Ja, das war schon eine schwierige Zeit. Ich war froh, dass meine zwei Jungs da schon bei waren und Oma, Opa haben natürlich auch mitgeholfen.
Trotzdem
dass zu Hause alles
10
okay
und 14.
Und mit der Schule und so, das war schon. Aber musste weitergehen.
Ja, es vergingen dann einige Jahre, wo Sie es allein gestemmt haben.
Ja, so 3 Jahre. Da haben wir auch die Musik viel geholfen. Zwar nicht in der Öffentlichkeit, aber zu Hause mal die Gitarre in die Hand genommen oder sowas.
Ja, in der blauen Stunde in den Keller gegangen.
Ja, genau.
Dann kam eines Tages eine neue Frau daher und es kam noch zu einer Tochter.
Ja, genau, die Katharina.
Jahrgang 95, habe ich mir gemerkt. Genau. Die jetzt bei Ihnen in der Band mitsingt. Aber die Partnerschaft war leider auch nicht so von Dauer.
Ja, wir haben uns dann 2002, glaube ich, getrennt. Aber im guten Einvernehmen. Also wir waren ja auch nicht verheiratet. Und wir sind auch jetzt, wie gesagt, eine gute Gemeinschaft, auch mit meiner neuen Partnerin.
Wie liefen das dann mit der 7-Jährigen? Ist das klar, wohin die dann geht zum Aufwachsen? Oder?
Mit der Katharina, die war dann direkt vor der Haustür, die war dann bei der Mama. Ja, es ist aber zu mir, ich habe sie immer abgeholt in die Musikschule und das ist auch relativ gut über die Bühne gegangen.
Aber jetzt gibt es eine dritte Frau, jetzt. Die habe ich vorhin kennengelernt kurz.
Genau.
Das sieht danach aus, nach gemeinsamem Altwerden.
Genau, wir kennen uns jetzt auch schon 19 Jahre.
Genau. Nicht schlecht.
19 oder 20 Jahre ist es schon wieder her, ja. Erst neulich.
Für Ihre Verhältnisse neulich. Und geheiratet auch noch?
Nein, verheiratet nicht mehr.
Damit sind Sie durch.
Fertig. Einmal recht.
Können wir Sie jetzt nicht fragen. Der Sohn Stefan hat den Souvenirhandel übernommen.
Ja.
Ist denn das wirklich alles so freiwillig dann? Also wer kommt drauf, dass er sagt, das ist auch meins?
Ja, der Stefan hat ja auch Groß- und Außenhandelskaufmann gelernt. Und ich wollte ja damals irgendwann auch mal aufhören, mehr oder weniger mich zurückziehen. Und so hat es gut gepasst. Bin jetzt angestellt bei ihm als Aushilfskraft.
Klappt denn das?
Das klappt gut.
Der alte Chef und ja, sein.
Nein, ich rede da nicht mehr drin. Am Anfang war es ein bisschen schwierig, das erste Jahr, aber jetzt, ich mache das, was er mir anschafft. Mehr nicht. Das hat gut geklappt.
Und jetzt haben Sie alle Zeit der Welt für die Musik eigentlich.
Ja, ganz genau.
Mhm. Gibt es noch ein 70-jähriges Bandjubiläum in gut 7 Jahren?
Also, ich hoffe, dass die Hurricanes weiter bestehen natürlich. Aber bei mir wird es wahrscheinlich so in den nächsten, weiß ich nicht genau, ausklingen irgendwann einmal.
Jetzt werden es nächste Woche erstmal 76.
Ich möchte nicht als Hinkebein oder so auf der Bühne stehen. Ich möchte gut abdrehen.
Ja, ich habe die Purple neulich gesehen. Ja. Musikalisch immer noch ganz interessant. Ja. Ja. Aber das ist schon eine sehr steife Geschichte auf der Bühne.
Ja gut, wir hüpfen ja auch nicht drum. Wir hüpfen ja auch auf der Bühne nicht drum. Aber solange es noch geht und es ist alles noch im Kopf verankert und ohne Vorlagen und ohne, ist das okay.
Und die Gitarren-Soli, ich frage mal voraus, uns trennen ja nur 12 Jahre, ja. Die laufen noch wie einst? Oder?
Die laufen noch, die Finger sind noch okay.
Okay.
Kopf ist auch noch okay, hoffe ich.
Frage ist nur, wer will heutzutage noch lange Gitarren-Soli hören? Das gibt es eigentlich gar nicht mehr.
Nein, gibt es immer. Zwischendurch mal eins einstreuen, wenn ein Fan da ist, dann spiele ich das gerne, das eine oder andere Lied. Aber ansonsten, ich mag auch die langen Einwürfe nicht bei den Liedern, die langen Gitarreneinwürfe oder das Rumgedudel, das lange, das nervt mich manchmal auch.
Also, das war ja ein Gekniedel früher.
Genau.
Und ein Schlagzeuger, haben es verloren, in Anführungszeichen, der hat nach 59 Jahren die Trommelstöcke abgegeben, aber der Neue ist kein Junger.
Nein, der Neue, der Eugen, ist ein sehr guter Musiker, bekannter Musiker, war ja Profimusiker. Ruppolding hat eine kleine Pizzeria und ist bei uns dann eingestiegen. Er würde allerdings auch Saxophon, Klarinette gut spielen, aber bei uns muss er Schlagzeug spielen, aber richtig mit Gefühl und ist ein guter Schlagzeuger.
Wie alt?
Halbes Jahr älter als ich. Also ich bin jetzt nicht mehr der Älteste.
Aber Rock'n'Roll will never die.
Ah, er ist gut drauf.
Haben Sie eigentlich noch ein Ohr für die aktuelle Musik und was die Jungen so hören? Opa sind es noch nicht, oder?
Doch, vierfacher Opa.
Ui.
Vierfacher Opa.
Und weiß der Opa, was die Enkel so hören?
Ja, aber die sind auch mehr oder weniger auf der sportlichen Linie. Nicht so sehr auf der musikalischen, mehr auf der sportlichen Linie.
Spielen sie Eishockey?
Ja. Einer spielt Eishockey in Rosenheim, ein Enkel, der ist sogar in der Bayern-Auswahl.
Wow.
Der andere spielt in Insel Eishockey und der andere Enkel von meinem jüngeren Sohn, der spielt Tennis. Und das Töchterchen ist so mehr musisch begabt. Aber die heutige Musik, ja gut, natürlich höre ich die auch. Aber ob man die Songs von der heutigen Zeit in 30 oder 40 Jahren noch so hört, wie man die Songs, die wir spielen, die man vor 40 oder 50 Jahren, Beatles oder Elvis Presley oder...
Ich bin da gespalten. Also ich denke mal, dass die Zeit mit 15, 16, 17 einen so prägt, dass meine Kinder wahrscheinlich auch mit einigen Bands, weiß nicht, Bruno Mars, Peter Fox, für immer was verbinden werden.
Ja, das konnte, ja.
Aber weil ich noch einen 76-jährigen Inzeller hier sitzen habe, was das Natureis angeht, nachdem wir mitten... Bald sind Sie 76.
75, Mama. Ja. In dem Alter muss man jedes Jahr kämpfen.
Nächste Woche erst, Verzeihung. Haben Sie zeitlebens was bemerkt in Inzell, wie es mit dem Natureis ist? War das in Ihrer Kinderzeit in rauen Mengen und lange da? Hat sich was geändert?
Insgesamt gab es ja damals in Inzell 1, 2, 3, 4, 5 Skilifte. Und von denen ist noch einer übrig geblieben, mehr oder weniger. Weil das andere hat sich halt nicht mehr rentiert. Das hat sich schon, Sie meinen jetzt aufs Klima bezogen, ist schon nach oben gewandert, die Null-Grad-Grenze.
In Ihrer Lebenszeit?
Ja, ganz einwandfrei. Ja.
Und letzte Frage an einen noch 75-Jährigen. Was wurde aus der Rebellion und dem Traum einer besseren Welt? Das steckte ja auch mal im frühen Rock mit drin.
Rebellion kann man nicht sagen, oder? Gute Musik machen und die Musikrichtung muss stimmen, aber Rebellion, das betrachte ich nicht so.
Und heute geht's noch in München auf den Weihnachtsmarkt?
Ja, jetzt muss ich mal schauen, was meine bessere Hälfte macht, Und dann gehen wir vielleicht noch, wir wollten ursprünglich noch zu Tollwood rausfahren. Und ansonsten geht es wieder mit der leider Gottes unpünktlichen Bahn nach Hause, weil wir haben ja schon Verspätung gehabt wieder beim Hinweg.
Und dann geht es ja. Im Keller zur 58er Stratocaster.
Genau, die wird wieder gestreichelt. Mein Baby.
Richten Sie einen schönen Gruß aus. Ich habe eine ganz neue Stratocaster, nur 30 Jahre alt.
Oh, Farbe?
Blau.
Oh, schön.
Schön, dass Sie da waren, Herr Feitinger. Machen Sie es gut.
Dankeschön, Herr Johr. Vielen Dank und alles Gute und schöne Weihnachtszeit.
Danke Ihnen auch. Das Gespräch mit Walter Feitinger finden Sie jederzeit in der ARD Audiothek. Und dort gibt es auch noch ganz andere Töne auf die Ohren in unserem Orchester-Podcast. Darin auch Einblicke in unser Symphonieorchester.